Welche österreichische Forschungsstätte konnte im Jahr 2018 die meisten Fördergelder beim FWF generieren?
Welche
Forschungsstätte?
Forschungsstätte, also Universität, und ihr müsst dazu sagen, welchen Platz die WU eingenommen hat.
WU hat Platz. Wie viele Unis gibt es in Wien, in Österreich?
Ziemlich viele. Aber nur Universitäten. Oder es gibt ja auch Forschungsinstitute, die keine Universität sind.
Geht es nur um Forschungsgelder oder um Drittmittel?
FWF-Gelder.
Leute, eigentlich, wir haben so oder so keine Ahnung. Wir können einfach irgendwas sagen.
Universität Klagenfurt ist Platz 1.
Okay.
Nein, Innsbruck. Innsbruck.
Dann okay. FWF, TU, TU Wien.
TU Wien, dann haben wir Innsbruck und Boris.
Nehme ich die WU einfach.
WU? Okay.
Und dann ist die WU auf Platz 1.
WU Platz 1.
Ich sag WU Platz 3. Ich glaube, die ist auch weit vorne.
Nee, das glaube ich nicht.
Glaube ich nicht, Platz 1.
Weil unsere Forschung auch nicht so teuer ist. Aber ja, gut, komm.
Herzlich willkommen beim Podcast Desk Reject, dem Podcast über das PhD-Leben. Ich bin Didi und heute zusammen mit
Boris,
Sergio
und Dessa Fall.
Heute geht es über Publishing im PhD. Und ja, bevor wir loslegen, nicht vergessen, es wird geflucht und wir starten heute direkt rein mit einem Interview, das Sascha im Sommer geführt hat mit Professor Jelena Spanjol. Sie ist Institutsvorstand des Innovation Management Departments an der LMU München und Editor-in-Chief des A-Plus Journals, Journal of Product Innovation Management. Im Interview gibt sie uns einen kleinen Einblick in den Publikationsprozess in einem Top-Journal im Management. Und ich würde sagen, los geht's.
So, Jelena, thank you very much for agreeing to talk to me about the process of publishing and reviewing. I just give you the opportunity quickly to say a little bit about yourself.
Thank you, Alexander, for having me and for being interested in learning more about the Journal of Product Innovation Management, which is where I am editor-in-chief along with Charles Noble from the University of Tennessee, Knoxville. We're co-editors in chief, and we oversee the processes of papers that are coming in, guide them through the review process, the revision process, if they have potential, and then really shepherd them to make impact on the field, create new knowledge in the innovation management domain.
Okay, that's really interesting. Would you want to briefly describe the process of getting a paper from submission to acceptance?
Yeah, sure. I can talk a little bit about that. So I can lay out the stages through which a paper goes through. I mean, the first thing, of course, that any incoming paper, the first stage that any incoming paper will come through is a review by the administrative assistant. And why is that? This is because every single journal has different standards. They're looking for different formatting, etc. So I know this podcast is going out to PhD students. And so there's a great learning lesson. Please do review and read what kind of formatting and what kind of length manuscripts are expected to be. So the administrative...
So yeah, that sounds extremely interesting, and I think a lot of other students would be interested in the process of getting an article or a dissertation published from a standpoint of an editor-in-chief.
Mm-hmm. I'll be happy to speak to the process. Let me speak to the different stages through which a paper goes through in this consideration for publication process. So the first thing, of course, is an administrative check. And this is extremely important. So a big tip and a hint to everyone out there listening, please do review the formatting, the length, etc., expectations and guidelines that each journal has, and they're all different, and adhere to those, because that's the first signal that you're sending to the journal of how seriously you are actually taking the submission. So the administrative check is basically, is the paper adherent? to our guidelines and our formatting. Then it goes on, if it passes that initial check, to either Charlie Noble or myself, and we read the paper. We read each paper in its entirety, and we are determining whether, one, there is fit with JPIM's scope, that is the paper addressing an issue that is relevant to our audience and that fits with our mission. And we're also looking at rigor. That is there a sufficient quality standard and is there a potential for contribution? So those are the things that we're looking at. One or more of these fails will lead to a desk reject. And what we're striving for is to always give at least a little bit of an explanation with some suggestions to the authors. And so you can look for a paragraph or so. If we think there is a really good quality paper that has contribution potential, then we send it out for review. We have three peer reviews that are, that's the standard number, where there are, those are scholars that are leading experts in the field. One or two of those will be from our editorial review board. Those are people who are particularly dedicated and are leading experts in the field and have been serving the journal in that capacity. And those reviews, when they come in, we'll look at them again. If there is, again, a promise and a recognition of potential contribution, it will go to an associate editor who's a specialist in the domain of the paper for an additional recommendation, which will then come back to me and or Charlie, and then if everything goes well, best case scenario, the authors get a revise and resubmit. That is an invitation to respond to and revise the paper according to the comments that they have received from the review team and from the editorial team.
And what kind of timeline are we looking at from submission to hopefully getting a review and resubmit?
Yeah, you're addressing a really good point. Hopefully, when there is a positive reaction to the paper, it will take a little bit longer than a desk reject. A desk reject could come within days, and typically takes about a week or a little bit more to get back. But if we send it out for review and until you get the initial decision, it takes about, well, on average, 6 to 7 weeks. Because we have to get the reviews in, we have to look at it. Reviewers are given 4 weeks to complete the assignment. So you add in our evaluation at the end and our assessment at the beginning, an AE. So that's, if everything works in the system, that's about what we're looking at.
Okay, so then you get your R&R, and how long would it then usually take from actually getting the decision if you get published or not?
Another great question. So there's variance, again, in that. It depends on how substantive the revision is that is being invited. Most often, the revision invitation after the initial submission is major and substantive, right? That means there could be additional data that the authors need to collect, needs to be reanalysis potentially, there needs to be a different theoretical development. I mean, there is a whole bunch of things that are probably being asked for, and we typically give 6 months for the authors to implement this revision. We are interested in getting fresh, new novel insights, new research out there in a timely fashion without sacrificing rigor. So typically in that first round, it's 6 months. In the subsequent rounds, there should be significant progress in terms of quality, rigor, and realization of contribution. Then it's typically 3 months, and that could be another one or two rounds. By the third round, we're striving to make a decision. However, and that's, again, a tip for everyone out there. If you need more time, you can always ask for more time. If you don't need all of the time and you have done everything perfectly and in depth and have considered all of the options and done a rigorous job, you don't need to wait for the 6 months to be up.
So we are looking at kind of a 1.5, 1 year time frame after submitting your first version.
1.5 years, yeah, it can be up to 2 years. That's typical for a paper to move through the process and be accepted for publication, and at which point in time we put it up online in our online first, kind of first look category, so that as soon as it's accepted, people have access to it.
Oh, that's fascinating. And we were mentioning about the desk reject rates. What is that currently for the JPIM?
That has been holding steady for the past few years and is in line with most of the other leading journals. So it's around 60%.
And is that kind of standard or high or low? What would you say?
It is standard for the leading journals, so for the A-plus A journals. It's a little bit also discipline dependent, but where we're playing, it's about standard, and it's just because we're looking not only for interesting research, but for rigorous research that is able to make a contribution both to theory and to practice, hopefully, some implications.
Okay. And switching gears a little bit now, as a doctoral student, you have the opportunity as well to act as a reviewer within the JPIM process. And the question which I myself was also posing myself is why would I do that? Why would I want to have even more work than we already have?
Yeah, it is work, so I'm acknowledging that. You're absolutely right. I'll be speaking not only to JPIM, but to reviewing in general. As soon as you're in a PhD program, as soon as you're starting to do your own research, my recommendation is go out and start reviewing. You're not going to start reviewing for the best journals like JPIM, but start reviewing for the major conferences in your field. Reach out, and there is a big payoff, particularly when you're early in your development. Early in your development, when you start reviewing, it is the ability to change lenses and to change perspective, because all of a sudden when you're reading somebody else's work and you're evaluating it, even if it's just for a conference paper, you have to step out of the shoes of a creator, a writer, and into the shoes of an evaluator, assessor, you know, from a critical standpoint, constructively critical, but critical nonetheless. You're evaluating, you're not constructing something. The more you do that, the better able you will be at developing your own papers with that perspective, evaluation perspective in mind. All of a sudden, you will see something in other people's work that say, oh, I do that, I don't like it here, it doesn't work, and immediately that's a payoff for you. So your quality of writing, of constructing papers, of doing research, of developing designs, all of that will be improved. And as you go along and you start becoming more of an expert, and you're moving along in your dissertation and you're doing some publishing, what it will do to you is for a JPIM, for example, when you submit your review, when we make a decision, every single reviewer will get the other reviews as well, along with the decision has been rendered for this manuscript. Thank you for your service, for transparency, but also for your own information. Here are the other reviews that have been done. And then you can see, how did I do? Did I pick up on the same things? You know, these are other experts. And so not only do you get a look at fresh research that is being submitted in the field, so you don't have to wait for 2 years to see it in print, but you can see what's going on, but also you get access to other people's expertise and how they are reading the same work that you're evaluating. And that's incredibly, incredibly helpful to your own development as a scholar.
Yeah, so as I can hear, there's a lot to be gained from actually reviewing. And as I understand, at a certain point, it is expected of you as a young scholar to be a reviewer in at least one or two publications or conferences.
Yeah, well, it is an expectation because especially in our domain, that's not something that we're paid for. It's a professional obligation that we all have. And if you're an author, you're drawing on the system resources of reviewers, people's time. So it should be only fair that your own expertise and your own time gets contributed to the same system. Otherwise, we have a very unbalanced system that we're creating and that is operating, and it's not efficient nor effective as it could and should be. So yeah, it's a professional obligation in addition to creating all of this wonderful payoff, particularly for developing, but also for scholars who have been in the field and are well seasoned, because we get to see a whole bunch of new ideas, new research, new thoughts, new methods, and it keeps us on our toes.
And so for anybody that's now itching to be a reviewer after what you said, as a final question, maybe where should one choose to review? What goes into this decision process?
Well, as I said before, start with your conferences, with the major conferences. If you're in your first year, look for conferences where you will be attending. Maybe they can be also smaller, but start volunteering there. Move into the major ones, for example, the Academy of Management, the American Marketing Association, Informs, right? Depending on where you're anchored in and where your research will be placed. Then start with these major conferences, because the rigor goes up, the expectation of what you're going to write in your reviews goes up. And then towards the end, once you have your a little bit of publishing experience, so maybe you have something in process or you've just placed an article, that is the perfect journal to go to. So if you have published something in JPIM with your senior co-authors, but you've gone through the process, that is a perfect journal to start with, or wherever you're publishing.
Well, that has been extremely insightful, and thank you very much. I don't want to keep you any longer, and thank you very much for taking the time to talk to me. And yeah, I wish you all the best and hope to see you soon again.
Well, thank you so much, Alexander. And I just want to send out a greeting to all of your audience members. And if you guys have any questions, feel free to reach out. My email can be found on the journal website.
Thank you very much. You want to repeat your name maybe one more time?
Sure. I'm Jelena Spanjol. I'm at the Ludwig Maximilians Universität in Munich. But you can also find my name and my contact information on the JPIM Wiley website.
Thank you very much. Thank you.
Großartig, jetzt haben wir quasi von einer Expertin gehört, wie das überhaupt funktioniert.
Also so ein cooles Interview, es war so schön, das auch wieder zu hören. Also, ist alles live.
Ja, vor allem, es war Expertin, oder? Wir haben ja eigentlich...
Keine Ahnung.
Nicht publiziert, wir werden wahrscheinlich nicht publizieren können.
Moment.
Und das wäre auch gleich meine erste Frage, um reinzustarten in dieses Thema. Wann habt ihr eigentlich mitbekommen, dass ihr publizieren müsst? Müsst ihr überhaupt publizieren? Was bedeutet das für den PhD, fürs Doktorat? Was sagst du, Sascha?
Also ich habe das erst im Bewerbungsgespräch irgendwie gesagt bekommen, wo ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was das bedeutet, richtig zu publizieren. Und ich muss schauen. Also das ist die Vorgabe, dass ich aus, also nicht unbedingt meine Dissertation, glaube ich, aber ich muss aus meiner Dissertation ein Publikationsprojekt für ein Journal machen, was relativ gut ist.
Was
relativ gut gerankt ist, also sei es A oder A+, und das ranken dann verschiedene Institutionen. Ich glaube, da können wir nachher noch drüber reden, was bedeutet gutes Journal.
Aber hast du eine harte, also muss es ein A+ oder ein A sein oder ging da auch ein B oder so?
Also offiziell muss es ein A oder ein A+ sein.
Okay.
Aber es sind schon Leute rausgegangen, wenn du in Review bist. Also kann schon reichen, wenn einfach, wie wir jetzt schon gehört haben, wenn man so ein Review und Resubmit oder was bekommt, da wird dir nicht der PhD irgendwie weggenommen, deswegen.
Aber Sascha, du schreibst eine Monographie.
Ich schreibe eine Monographie.
Genau.
Vielleicht, wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse es auf mich zukommen.
Okay. Bei euch beiden, ihr müsst kumulativ schreiben, richtig?
Genau, also wir haben kumulativ bedeutet, dass wir drei Paper, die zu einem overarching Topic irgendwie zusammenpassen. Das können nicht drei komplett unterschiedliche Themengebiete sein. Und die werden dann zusammengetackert, eine Überschrift drüber, und dann wäre das unsere Dissertation. Also wir schreiben kein Buch, keine Monographie, sondern eben drei Paper.
Und Zufall, wie ist es bei dir?
Also eigentlich ähnlich wie bei Sascha. Ich schreibe auch eine Monographie, das ist sozusagen ein Top-Down-Prozess. Ich habe ein dickes Buch und aus dem Buch ziehe ich mir ein Paper raus. Wobei in der Praxis ist es tatsächlich so, dass man erst das Paper schreibt und dann das Buch daraus entwickelt. Ich wusste auch nur, dass ich dieses Buch schreiben muss irgendwie und dachte, okay, das veröffentlicht man einfach so. Aber über den ganzen Prozess, dass man Journals raussuchen muss und sich da bewerben muss und dass die Desk-Reject-Rate so hoch ist, das erfährt man, glaube ich, immer erst mit dem Tun. Mhm. Aber bei mir ist, glaube ich, auch eher informell, dass ich publizieren muss. Also es gibt den Anspruch, dass mein Paper den Standards eines A- oder A-Plus-Journals entsprechen.
Ich möchte gleich mal einhaken, weil das jetzt ist aufgekommen vorher und ich finde, man muss echt drüber reden, Ratings von Journals. Also wenn man das gar nicht kennt, wann ist euch bewusst worden, dass es da Unterschiede gibt? Weil am Anfang, ich habe mir gedacht, ist Journal? Okay, passt. Es war so im Master meine Einstellung dazu. Yeah. Ah, ist ein Journal. Yeah. Und das merke ich auch jetzt bei den Studierenden. Was bedeutet das A-Plus, A, B, C?
Also ich hatte meine Einsicht am 23. September 1935. Nein, Spaß. Keine Ahnung, wann genau mir das bewusst geworden ist, aber ich glaube, das schnappt man auch erst so nebenbei auf. Also aus der Psychologie, was eigentlich mein Hintergrund ist, ist es halt nicht A, A+, B, C. Das ist, glaube ich, Management.
Ja, das ist das Ranking. Nächste. Also es ist einfach nicht durchgehend gleich, sondern...
Genau. Es gibt dann noch den Impact-Faktor. Ja. Den finde ich zum Beispiel sehr transparent. Also der berechnet ja sozusagen jedes Journal.
Oh Gott. Wie oft ein Paper zitiert oder wie oft durchschnittlich die Paper im Journal in einem Jahr zitiert werden.
Richtig.
Was aber auch ein bisschen schwindelig ist, weil du das nicht über Disziplinen hinweg vergleichen kannst.
Das stimmt auch. Das stimmt
dann
auch.
Der Impact Factor natürlich höher oder niedriger ist. Aber es sind ausgedachte. Also ich meine, alles ist ausgedacht, aber es gibt sogar Unterschiede. Es gibt zum Beispiel Management, gibt es den VHB, also Verband, wo wir auch schon mal einen Interviewpartner von hatten. Die geben ein Ranking raus, dann gibt die WU ein Ranking raus und dann gibt es nochmal ein Department-Ranking.
Ja,
und alle sind ein bisschen unterschiedlich.
Ja.
Und dann gibt es dann auch so, Vorgaben, wir müssen ein A machen. Und dann habe ich mal gehört, dass es auch die Situation gab, dass dann ein Professor, weil er da gerade was publiziert hatte, das Paper, dann gab es die Department-Diskussion, wie ranken wir dieses Journal, und dann aktiv dafür gepusht hat, dass dann das Journal jetzt als A gerankt wird und nicht mehr als B+. Und das ist ja auch schon wieder so, naja.
Ja, ist ziemlich verwirrend, oder?
Weiß irgendwer, also weil wir jetzt nicht mal eigentlich beantwortet haben, was dieses Journal Ranking eigentlich auf sich hat, haben wir einfach gleich reingestolpert. Wisst ihr, wie das zustande kommt überhaupt? Also ich weiß es nicht, deswegen frage ich.
Das ist eine gute Frage. Also am Ende des Tages jedes Department hat eine Department-Liste und das funktioniert so ein bisschen, wie Boris es gerade beschrieben hat. Und
Mann.
Genau so. So wie Boris es gerade beschrieben hat, im Endeffekt...
Jetzt wird er ganz rot.
Dass wir das im Endeffekt selbstbestimmt ist, wie das funktioniert. Aber es gibt dann schon international auch ganz klar Listen, was sind A-Plus-Journals.
Und zwar ist die Einteilung so ein bisschen ausgedacht, aber der Qualitätsunterschied ist schon extrem offensichtlich. Also wenn man A-Plus-Journal, finde ich schon, ja. Also zwischen jetzt A-Plus-A, da kann man auch irgendwie diskutieren. Aber was die Studis mir manchmal als Quelle dahin hinlegen, dann guckst du da rein und denkst so, Alter, was ist das denn?
Ja, okay,
und
das stimmt.
Bei den Studis ist auch mal das Problem, sie zitieren häufig super spezialisierte Journals, also zum Beispiel A Journal for Organization Design, haben das Gefühl, ist genau das, was wir quasi brauchen, ist es nicht. So, also so extrem hoch spezialisierte Journals sind teilweise wirklich rumpelig, was da veröffentlicht worden ist.
Aber im Endeffekt machen wir jetzt fast forward, weil publizieren kommt ja am Ende vom PhD. Ja. Man bekommt dann so am Anfang mal ein Gefühl dafür, was bedeutet das überhaupt eben mit diesen Journal Rankings auch, was es alles braucht, dass man da hineinkommt, was gut sein muss, eben mit der Theorie, mit der Datengrundlage. Rigorous Research haben wir gehört. Wie seht ihr das jetzt mit dem Zeitverlauf? Ist gesagt worden, dass von der Submission bis zur Akzeptanz 1,5 bis 2 Jahre so im Durchschnitt vergehen. Jetzt müssen wir mal in Betracht nehmen, wie lange wir überhaupt brauchen, dass wir mal nur submitten können. Also wie geht ihr damit um?
Ja, es ist es ist eigentlich schon, man nimmt es irgendwie noch viel zu locker. Also ich bin meilenweit von einer Submission entfernt und dieses, dass das dann noch 2 Jahre dauert, das ist bei mir nicht einmal im Kopf. Also es ist eigentlich schon krass, dass wenn von dir verlangt wird zu publizieren, musst du eigentlich schon im zweiten Jahr einreichen. Und wenn du in 4 Jahren fertig werden willst, also ja, wenn das wirklich die Vorgabe ist, was total arg ist.
Den Druck habe ich eben nicht, weil es bei uns eben gesagt wird, okay, eigentlich, es müsste den Qualitätsstandard haben. Ja. Und oft wird dann auch publiziert, aber man kann schon sein PhD abschließen, bevor das Paper dann gedruckt vor einem liegt.
Ja, aber also im Idealfall ist es halt im Sinne vom Institut, dass man wirklich publiziert, während man noch da ist. Dass es dann passiert, ich kenne es nicht alle, aber ich weiß von keinem PhD-Studenten, der dann mit einer A-Plus oder A-Publikation wirklich geht.
Mhm.
Bei uns zumindest.
Wie es in anderen ist, weiß ich nicht. Ja. Ja, also ich ignoriere es einfach. Ich habe es echt. Ding ist so. Also ich habe es mir am Anfang mal bewusst gemacht, dann habe ich gedacht, sehr unrealistisch. Da müsste man, so wie du sagst, im zweiten Jahr schon voll da sein. Also im Endeffekt am ersten Tag wirklich schon starten und wissen, was man macht.
Ja.
Und in der Hinsicht ignoriere ich es großteils, weil ich glaube, es macht dich sonst echt die ganze Zeit dieses Schwert über den Kopf.
Was dann halt auch noch arg ist, finde ich, bei dem ganzen Ding ist, du darfst ja auch nur bei einem einreichen auf einmal.
Echt?
Also du darfst nicht einfach sagen, so passt hier und da reiche ich ein und dann schaue ich, was ist, keine Konferenz, sondern du musst echt dir gleich mal überlegen, wo willst du einreichen, dann musst voll das die Forschung oder das Paper drauf trimmen, damit du überhaupt irgendeine Chance hast, weil die Jelena hat auch gemeint, so das erste Kriterium, warum man rausfliegt, ist, wenn du irgendwie Schriftgröße 11,5 statt 12 verwendest, das ist gleich ein Desk Reject und das heißt, das machst und dann musst halt warten und hoffen, dass du Review und Resubmit kriegst. Wenn du abgelehnt wirst, erst dann darfst du nochmal einreichen.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob das offiziell ist, aber mir ist halt auch gesagt worden, dass wenn du was einreichst, was schon mal abgelehnt worden ist, ist das auch nicht förderlich. Also du kannst jetzt nicht irgendwie so, ja, bei dem A-Plus versuche ich es, nicht geklappt, ich versuche es bei dem A-Plus, auch nicht geklappt, ich versuche es bei dem, sondern...
Normalerweise kaskadiert man runter. Du fängst bei A-Plus an, dann probierst du es bei A. Ja gut, und dann geht's bei B. Und dann guckst du auf irgendwo eine Uni-Zeitschrift.
Kaskadieren.
aber nochmal kurz aus der PhD-Perspektive. Ich glaube, es ist extrem wichtig, was man machen möchte. Also wollen wir das so schnell wie möglich hinter uns bringen, dann würde ich jetzt nicht da so einen Riesenfokus drauf legen, auch wenn man muss. Aber wenn man in der Forschung bleiben möchte, ist es schon sinnvoll, das auch zu pushen, dass man eine Veröffentlichung
kriegt. Boris, wie gut kannst du die Top-Journals schon unterscheiden in der Hinsicht, dass die ja alle unterschiedlich schreiben? Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es braucht wirklich Zeit, dass man versteht, wie ein Journal geschrieben ist. Die haben alle ein bisschen eine andere Art.
Das ist eine schöne Frage. Dadurch, dass nur für unseren sehr spezifischen Job, Sub-Genre, Forschungsrichtung, die A-Plus-Journal, würde ich sagen, kann ich schon unterscheiden. Also ich glaube, wenn man mir einen blinden Artikel geben würde, könnte ich schon was dazu sagen. Also jetzt Academy of Management Review versus Strategic Management Journal, schon ein sehr unterschiedlicher Stil, würde ich sagen.
Jetzt vielleicht ein Tipp, wie man sich den aneignet, wenn man nicht die Intuition von Boris hat.
Ja, weil ich habe null Ahnung.
Oder die Verblendung. Blindtests sind immer sehr gefährlich.
Also es gibt in jedem Journal eigentlich vorne die Editors Comments und die sind eigentlich immer super, vor allen Dingen bei den Top Journals. Und jetzt war da hat mir mein Prof weitergeleitet von Jay Barney zum Beispiel, ich glaube AMR hatte das veröffentlicht, ein Comment, wie man denn seine Einleitung aufbauen sollte, damit es nicht desk rejected wird von dem Journal. Und solche Dinge sind super hilfreich.
Ja, also für alle, die zuhören und das vielleicht noch nicht wussten und die auch in unserem Feld sind, es gibt ja von AMJ, ist es diese Publishing Series. Ja. Also eigentlich ist es, wenn man länger dabei ist, irgendwann stolpert man da drüber. Kennst du diese 7 Paper? Ich glaube, von dem ist sogar das die Introduction. Und das fand ich halt unheimlich nützlich. Das ist wirklich so ein Walkthrough von Idee bis zu der Methode, die du anwendest, mit so Tipps, die du dir halt sonst echt irgendwie rausdröseln musst. Ja. Da musst du halt echt 15 oder 20 Papers lesen und dann schauen, okay, warum ist das B und warum ist das A und warum ist die Introduction gut? Und die, ja, die listen das halt wirklich so richtig BuzzFeed-mäßig mit so the top 5 Tipps und dann mit einem Akronym noch dazu, damit das dann auch passt. Mhm. Also wenn man im Bereich Management oder sonst was, also Management glaube ich, vielleicht Economics auch noch, na, traue ich mich nicht sagen. Wenn man im Management-Bereich forscht, dann ist das auf jeden Fall diese AMG Publishing Series. Da werden wir auch, glaube ich, noch in die Shownotes das reinpacken.
Und um das wieder genereller zu gestalten für alle unsere 150.000 Desk Reject HörerInnen.
Zehnen von Followern.
Also, was ich letzte Woche gelernt habe, ist, da war ich auf einer Konferenz. Hinter jedem Journal steckt ja auch eine Community. Manche sind größer, manche sind kleiner, aber da stecken Menschen hinter. Und oft gibt's da auch Konferenzen dazu. Und es geht eigentlich darum, der Community beizutreten. Und man hat es endgültig geschafft, wenn man wirklich einmal da publiziert hat in dem Journal. Aber da, wo ich jetzt war, das war super, um einfach auch mal die Editors kennenzulernen von dem Journal, um Leute kennenzulernen, die da drin publiziert haben. Und wenn man mit denen redet und deren Paper liest und mit ihnen diskutiert, kriegt man, glaube ich, auch Stück für Stück. Es ist ja ein Prozess.
Oh mein Gott. Das ist für mich schon jetzt das Umwelt 2020. Aber du erinnerst mich an etwas voll Wichtiges von letzter Woche. Da haben wir einen Gastprofessor gehabt und er hat gemeint...
Er sah so aus wie ich.
Nein, er hat von einem Doktoranden erzählt und der hat echt eine coole Story erzählt. Und zwar, dass der einfach eben in der Community bei diesen Journals einfach immer wieder bei Konferenzen erzählt hat, okay, das ist das, was ich mache, das sind meine Perspektiven, das ist mir wichtig in der Forschung. Und später dann, wie es in diesen Publikationsprozess reingegangen ist, hat einfach jeder gewusst, okay, das ist halt von dem Typen, das war jetzt nicht überraschend, dass der über das schreiben wird, und das war irgendwie schon ein bisschen akzeptiert. Mhm. Und anscheinend kann man wirklich nicht irgendwas publizieren, was jetzt so Rocket Science komplett Neues, weil eher die Ablehnung vorherrschen würde. Es ist ja mega überraschend,
oder? Was impliziert, dass der Publishing-Prozess über das dorthin senden hinausgeht, sondern eher etablieren in der Community ist. Das heißt, man muss mit dem Paper schon dreimal auf Konferenzen gewesen sein, man muss den Namen bekannt haben. Also ich unterstütze es nur. Was super spannend war auch nochmal eine neue Perspektive für mich, ja.
Ja, das fand ich, also das, was ich wollte noch an das anhängen von Didi, und zwar, was du gerade meintest, also dieses Rocket Science Publishing, also das wird dir ja eigentlich fast schon vehement abgeraten, dass du was Neues machst. Also, was zu Neues ist. Und die naive Einstellung für mich war halt, ich muss irgendwas machen, was es noch nicht gegeben hat. Es muss auf jeden Fall komplett neu sein, und zwar auf möglichst vielen Dimensionen. Aber eigentlich, auch wenn sie es nicht gern offen zugeben, ist es schon so diese Einstellung so, ja, es sollte schon, wenn du was publizieren willst, die Forschung sollte schon über was sein, was noch nicht geschrieben worden ist, aber nicht ganz so neu, weil das wollen wir auch nicht. Also nicht ganz zu revolutionär denken, irgendwo andocken, möglichst an was schon gibt, und dann hast du halt bessere Chancen, wie wenn du jetzt irgendeine komplett neue Sache machst.
Das glaube ich auch das Dilemma der Journals. Also da, wenn man mal die Perspektive wechselt und sich mal in so einen Editor-in-Chief hineinversetzt, du musst ja als Journal, hast du eine Verantwortung, gute Wissenschaft zu produzieren, die aber auch in das Feld reinpasst, dass dein Journal, wo sich dein Journal positioniert. Und wenn etwas Rocket Science zu weit weg ist, dann zerläuft sich das irgendwann.
Ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube, es liegt daran, dass du keine Review hast, die es verstehen.
Ist das so, auch.
Ja. Also, jetzt nicht so wie übertrieben, habe ich absolut gesagt.
Aber Reviewer sind dumm.
Nein. Ich verstehe es. Aber es ist echt so, wenn du was komplett Neues, dann musst du in deiner Reviewerschaft jemanden haben, der dann trotzdem extrem hochqualitatives Feedback geben kann. Ja. Keine Ahnung, was das bedeutet.
Verdammt. Wir müssen, also wir sind schon bei Minute 18. Also wir müssen schon langsam die letzte Frage anklingen lassen, damit uns die Zuhörer nicht wegbrechen.
Aber bei Reviewen, also da war ein...
Es geht ums Reviewen, okay.
Ja, es geht jetzt ums Reviewen.
Ich finde es echt wichtig. Habt ihr schon reviewed?
Ja. Ich habe mich jetzt erst angemeldet, also gestern einen Tag.
Für die AOM?
Also wer hat jetzt schon reviewed? Hände hoch.
Offiziell?
Also Boris hat bereits 2 Paper Reviews.
Wow.
Okay.
Das war eher sowas, das meine Professorin mir das weitergegeben hat und wo das so eindeutig war, dass das abgelehnt wird, dass ich quasi also da war jetzt keine Ambiguität, das ist wirklich komplett abgelehnt. Also,
okay. Wie schaut's bei dir aus, Sascha?
Ja, eben gerade gemeint, ich habe mich jetzt das erste Mal dafür gemeldet und reviewed habe ich bis jetzt nur in der Übung. Also ich habe so einen Review-Workshop gemacht.
Wo hast du dich angemeldet?
AOM. Also AOM. Academy of Management, da wo wir letztes Mal waren. Oh, kannst du dich noch erinnern?
Das waren Zeiten.
Die Boys Trip-Episode. Dumm und naiv.
Das war voll. Guckt wütend ein bisschen durch.
Ja, nächstes Mal bin ich nicht dabei, das habt ihr eure Runde. Und ich muss hier sitzen.
Gender Trip.
Ich weiß noch nicht, ob ich fliege.
Ah, fix. Auf jeden Fall, da habe ich mich angemeldet und ansonsten echt nur so Trockenübungen bei so einem, einfach wie man es zugeschickt bekommen, haben so Guides bekommen, wie man reviewed und das habe ich gemacht.
Ich habe bei einer Konferenz was eingereicht, bei der Eurahm, glaube ich, und da muss man reviewen. Also wenn du was submitten willst, musst du auch reviewen, von daher.
Versteht sich, ja.
Finde ich aber ein gutes Konzept. Also
hast du schon gemacht?
Ich review auch nur in Übungen mit meinem Prof zusammen.
Okay.
Aber so in echt noch nicht.
Bei mir war's,
aber das wollte ich auch mal gern machen, ja?
Bei mir war es, glaube ich, einer der ersten Tasks, den ich bekommen habe, eben echt? Auch für eine Konferenz. Und wenn ich jetzt so darauf zurückdenke, denke ich mal,
die Armen.
Wow. Ich meine, natürlich hat es meine Professorin noch einmal gelesen. Ich glaube, es war für sie so ein Onboarding-Prozess, wo sie sich gedacht hat, der hat eh keine Ahnung. Gib mal nochmal 3 Papers.
Schau mal, wie wenig Ahnung er eigentlich hat.
Schau mal, da gibt es da draußen Leute, die haben genauso wenig Ahnung. Naja, aber es ist spannend auf jeden Fall. Aber was, es ist ja interessant, es war diese Empfehlung im Interview, okay, werdet Reviewer. Jetzt geht es zu einer Konferenz, jetzt wisst ihr, auf der anderen Seite sind auch PhDs, die quasi im Prozess lernen, aber natürlich auch sehr wenig Plan haben. Jetzt bekommt ihr den Review von jemandem, der quasi auch wieder nichts weiß.
Ja, wie, ist mir wie, passiert.
Ich bin noch nie reviewed worden.
Okay. Also ich glaube, man muss einfach lernen, so ein bisschen zu unterscheiden und nicht alles einfach durchzulassen. Das ist wie bei Magic. Man hat so einen Planeswalker oder Monster, wo man das manchmal ablocken kann und manchmal lässt man es halt durch. Aber da muss man immer noch sein Gehirn wachsam lassen.
Keine Folge ohne Magic-Zitat.
Also man braucht Vigilance einfach im PhD-Studium.
Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, ja auch bei einer Konferenz abgelehnt zu werden, weil ein PhD-Student da ist, dem es nicht gefällt, ist da und ich glaube, das muss man einfach aushalten. Das ist halt Teil des Prozesses, weil sonst, es ist so viel zu reviewen und das muss halt irgendjemand machen und ich finde es auch sinnvoll, das ein PhD in die Hand zu geben, aber ich akzeptiere auch, dass es zu Fehlentscheidungen kommt und ich werde wahrscheinlich auch Fehlentscheidungen treffen bei denen, die ich jetzt reviewen werde.
Und so wie du auch vorhin gesagt hast, dass viele Paper, die Rocket Science sind, vielleicht keinen Reviewer finden, die Diskussion hatte ich auch mit einer Editor-in-Chief letzte Woche, dass sie auch gesagt hat, so boah, wir sind zwar so eine Community, die sich auf was spezialisiert hat und wenn etwas wirklich sehr fremd ist, also selbst da fehlt den Leuten dann Wissen und dann haben sie auch ein schlechtes Gewissen, wenn sie da jemanden drauf setzen, der sich nicht ganz so gut damit auskennt. Also es muss gar nicht mal ein PhD sein, der sich oder die sich nicht ganz auskennt.
Ja, ich meine, ich bin immer noch dabei, wie schwer es ist, etwas zu publizieren, was tatsächlich komplett etwas neu denkt und ist noch ein Wort, was du hast, ein Double-Edged Sword. Auf der einen Seite ist was Neues immer irgendwie interessant und hat immer kluge Gedanken. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, sehr rigorous sein bei neuen Ideen. Besonders da, weil wir sonst die ganze Zeit uns nur neue Ideen um den Kopf werfen und es keinen aufbauenden Wissenschaftsprozess gibt. Und ich glaube, die Wissenschaft, besonders unsere Wissenschaft, hat sich, glaube ich, eher dazu entschieden zu sagen, okay, wir machen Baby-Steps die ganze Zeit, was etwas zu Lasten zu Rocket Science, zu wirklich neuen Ideen geht, aber es ermöglicht halt ein Aufeinanderaufbauen.
Ist aber auch nicht so, dass kein Platz für neue Ideen da wäre.
Ja.
Also ich meine, in den Journals dann, wenn du publizieren willst, vielleicht eher nicht. Aber es gibt ja dann Konferenzen, Workshops, weiß ich nicht, es gibt auch Plattformen, wo man neue Ideen sharen kann.
Es gibt halt auch dieses, was auch probiert worden ist von Academy of Management, dieses AMD.
Discoveries?
Discoveries, ne? Okay. Aber dann ist halt, da ist halt das Ding, die Idee ist doch, dass neue Ideen von jungen Menschen kommen, die ungehindert und
das finde ich naiv.
ja, die halt unencumbered sind, mir fällt das Wort nicht ein. Also weil wenn du dir schon eine Nische, wenn du schon zu viel weißt, dann ist es unwahrscheinlicher, dass du auf neue Ideen kommst, aber wenn du jung bist und dann sollten die neuen Ideen kommen, aber als junger Wissenschaftler wird dir eigentlich aktiv davon abgeraten und gesagt, mach das, wenn du, also solche großen Sachen, das mach lieber erst, wenn du tenured bist. Und das ist halt schon, also ein Problem, glaube ich.
Counterpoint. Wissenschaft und auch der wissenschaftliche Prozess ist auch zum gewissen Grad ein Handwerk, was wir erlernen müssen. Und es wirkt für uns sehr verlockend zu sagen, wir entwickeln eine komplett neue Idee, machen ein komplett neues Feld für uns, wir sind jung und energetisch. Und dann gehen wir raus mit einem PhD, vielleicht auf Basis von so einem neuen Konzept, haben was Neues erarbeitet. Das trägt aber nicht und wir haben das Handwerk nicht gelernt. Und ich glaube, dann ist es sinnvoller zu sagen, einem PhDler, dem Befehl zu geben, mach Basis, also nicht Grundlagenforschung, sondern iterative Forschung, die dein Feld ein kleines Stück weiterbringt. Lern dabei das Handwerk, als zu sagen, mach was komplett Neues, denk mal komplett anders, es wird nicht gepublished und du kannst damit nicht weiter eine akademische Karriere voranschreiben.
Ja, kann aber Sascha auch verstehen. Also wenn man das Handwerk sich aneignet, wer sagt dir, dass dieses Handwerk das Richtige ist und dazu führt? Aber ich meine, generell ist in der Gesellschaft, nicht nur an der Universität und in der Wissenschaft, sondern in der Gesellschaft generell die Tendenz dazu, dass neu eigentlich nicht so akzeptiert ist. Also radikale Innovationen werden nicht so gut angenommen. Ist zu fremd für
alle. Aber ich habe dann, also Boris zu widersprechen, das kann doch nicht sein, dass der dann das letzte Wort hat. Irgendwer hat gesagt, ich glaube, das war eher einer von unseren Professoren, dass es so in Feldern, wo du mit neuem Wissen deine Karriere machen musst, also wo es wirklich explizit davon ausgeht, dass du was Neues machst, so wie in der Mathematik oder in Theoretical Physics, wenn du da nicht möglichst früh schon in deiner Karriere wirklich was Neues, Durchschlagskräftiges gemacht hast, dann ist deine Karriere mehr oder weniger vorbei. Und das ist nicht nur der das sagt, sondern da gibt es auch, mir fällt jetzt die Forschung natürlich nicht ein, aber es gibt ja so, haben sie sich angesehen, die Leute, die einen Nobelpreis oder so gewonnen haben oder Field Medal oder so, wenn du es nicht bis zu einem gewissen Alter geschafft hast, dann schaffst du es nie, unter Anführungszeichen.
Ich glaube, es ist eh schon spät, von dem her. Schauen wir mal.
Aber darf ich noch eine Sache sagen? Wer komplett unterschätzt wird, ist die Wissenschaft der Wissenschaft. Also irgendeine Instanz, die halt nochmal komplett auf den Prüfstand stellt, was wir hier eigentlich machen.
Boah, das wäre ein neuer
Man sieht schön, es gibt Publizieren ein riesiges Thema und ich bin echt gespannt, wie sich unser Verständnis weiterentwickeln wird über das nächste Jahr und die nächsten Jahre.
Wir machen einfach noch Erfolg.
Ja, das ist echt ein großes Thema.
2 Jahre später publizieren ist scheiße.
Genau, ganz letzte Frage, bevor wir zur Schätzfrage kommen. Wann würdet ihr gerne das erste Mal submitten, wenn ihr wollt? Also einfach kurz, klar, wann habt ihr Horizont? Ja.
Vorgestern.
Also ich glaube, dass es cool wäre, nach 3 Jahren was zu submitten, weil es dann realistisch ist, dass man den Prozess durchstehen könnte.
Ich will heute in einem Jahr hier sitzen und sagen können, dass ich ein Working Paper zumindest habe oder was ich einreichen könnte.
Ich auch. Heute in einem Jahr irgendwas submitted.
Ja.
Okay. Cool. Dann Auflösung der Schätzfrage. Was waren nochmal schnell die Antworten? Wir haben die Uni Innsbruck gehabt.
Innsbruck, genau.
Dann hast du, glaube ich, TU Wien haben wir die WU Wien.
Aber ich bin mir sicher, dass bestimmt irgendwelche Physikforschungskram ist, irgendwas, was teuer ist.
Ja, ihr dürft nicht vergessen, es geht um die Größe auch. Also es sind jetzt die Zahlen für 2018 im FWF und in Millionen.
Ja.
Platz Nummer 1, die Uni Wien mit 41,6 Millionen.
Okay.
Platz 2, MedUni Wien. Schon mit 23,3, deshalb wie gesagt nur für ein Jahr.
Das ist auch gar nicht so krass viel.
Ja, also, wir sind in Österreich, also muss man auch, darf man auch nicht vergessen.
Und ist nur aus dem FWF-Topf.
Genau. Mhm.
Kommen sind ja noch andere Töpfe dazu.
Alles
FWF. Das verdient FWF. Dieter Bohlen in jeder Folge von SDS.
Und auf dem 3. Platz die TU Wien.
Naja,
okay. Fürs Jahr 2018 ist die WU auf Platz 16 gekommen mit 3,4 Millionen.
Ja.
Okay.
An FWF-Geldern, genau.
Davon gesponsert unser Studio.
Danke schön, du. Vielen Dank für das neue Aufnahmegerät.
Okay, dann, es war schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, folgt uns bitte auf Instagram und Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify, Overcast. Auch sehr großen Dank an unsere netten Rückmeldungen.
Boris' Wunsch ist in Erfüllung gegangen, ja, und in 2020 haben wir unsere erste Fanpost bekommen, beziehungsweise, ja, wir haben mehrere Nachrichten über Instagram bekommen und wir freuen uns total, und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns, ich antworte euch. Unter anderem, worüber wir uns sehr gefreut haben, ich hoffe, es ist okay, dass wir dich jetzt erwähnen, Dr. Melanie Hill, und zwar von Wissenschaft Wege. Sie ist Karrierecoach für Promovierende und Postdocs, also wahrscheinlich auch sehr interessant für viele unserer HörerInnen. Und die hat uns nämlich gepusht. Ihr könnt nämlich gerade für den Deutschen Podcastpreis uns wählen.
Für den Deutschen Podcastpreis 2020.
Richtig, ja. Das ist voll kompliziert.
Das ist wirklich extrem kompliziert.
Ja. Also, aber uns zu wählen ist nicht so kompliziert. Ihr geht einfach auf, jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich muss ihre Story
durchgehen. Ihr könnt einfach googeln nach dem Deutschen Podcastpreis und unseren Namen eingeben. Und ja, dann findet ihr das Publikumsvoting. Wir tun den Link noch in die Shownotes.
Und dann muss man nur klicken.
Genau, und dann muss man noch klicken.
Genau, wir freuen uns auf die nächsten Nachrichten und auf eine nette Bewertung. Aufgenommen wie immer im Keller der WU, Intro- und Outro-Musik von Blue Dot Sessions. Ad Music von Dave Incamers, produziert von Alexander Staub, und das Logo ist von Stefan Kardosch. Zum Schluss, genau, möchte man noch auf den Deutschen Podcastpreis verweisen, und ja, wählt uns. Ciao.
Ciao.
Tschüss. Bye.
Meint ihr, ihr wärt auch befreundet? Hättet ihr euch auf einer Party getroffen?
Nee, also. Erstens hätten wir uns nie auf einer Party getroffen.
Wir hätten uns nie am Berg getroffen.
Und wenn, dann wäre nur einer lebend aus dieser Party rausgegangen.
Flugzeugabsturz über den Berg. Ja. Also, das ist so die Möglichkeit, wie ich am Berg war.
Ja. Boah, das habe ich geträumt.